Die Gnade Gottes sei mit euch und Gottes Geist erfülle eure Herzen. Johannes 8, Vers 3 bis 11. Jesus ging früh morgens in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Stellt euch das vor: Eine Menge Menschen um Jesus herum. Er sitzt im Tempel wie ein jüdischer Lehrer. Eine große Anziehungskraft geht von ihm aus, denn er lehrt in der Kraft Gottes. Er redet nicht wie ein Theologe irgendwelche klugen Sätze, sondern die Menschen merken, hier redet Gott durch ihn, hier redet Gott mit uns. Jesus predigt in Vollmacht. Und da kommt eine Schar Pharisäer, drängt sich zwischen den Leuten durch und sie haben eine Frau dabei, die sie auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen haben. Es gibt keinen Zweifel. Und auch das Gesetz Gottes ist eindeutig. Auf Ehebruch steht die Todesstrafe, genau wie auf Mord. Gott wacht über dem 6. Gebot, genau wie über dem 5. Und so kommen wir in eine ganz heiße Situation. Die Menge steht im Kreis, die Angeklagte ist isoliert in der Mitte, Wut und Mordlust in den Augen der Ankläger. Sie halten schon fest die Steine umklammert, um sie im nächsten Augenblick auf diese Frau zu werfen. Alle warten auf ein Wort von Jesus. Und dieses Wort entscheidet über Leben oder Tod. Es ist wie ein Anpfiff im Stadion, wie der Druck auf den roten Knopf. Also, was macht Jesus? Gar nichts. Das ist doch verblüffend, oder? Hat er noch alle Tassen im Schrank? Die wollen die Frau jetzt umbringen und er malt in den Sand? Jetzt muss er sich doch ins Zeug legen, um sie rauszuhauen. Er hätte doch so gute Gründe. Er hätte zum Beispiel sagen können: Das ist unfair, dass ihr nur die Frau anschleppt. Zu jedem Ehebruch gehören zwei. Bringt erstmal den Mann her und dann sehen wir weiter. Oder er hätte auch auf Zeit spielen können und sagen: Das ist hier kein ordentliches Gericht. Es gibt keine Lynchjustiz in Israel. Wo ist zum Beispiel der Verteidiger dieser Frau? Oder er hätte sagen können: euer Gesetz, das ist über 1000 Jahre alt. Also wirklich, heute haben wir andere Erkenntnisse. Der Mensch ist eben nicht zur Ein-Ehe geboren. Das ist ganz normal, dass man auch mal den Partner wechselt. Oder er hätte gesagt: Dies Gesetz ist gar nicht von Mose. Das hat irgendjemand anders in seinem Namen verfasst. Und selbst wenn es von Mose wäre, ist es jedenfalls nicht von Gott. Denn wir wissen doch, Gott hat alle Menschen lieb. Er hat uns so sehr lieb, so was Grausames würde ihm niemals einfallen zu befehlen. Euer Gesetz, das hat ein patriarchalischer Autor zum eigenen Nutzen erfunden und hinterher Gott in den Mund gelegt. Also vergesst das mit dem Gesetz des Mose und lasst die Frau in Ruhe. Das hätte Jesus doch sagen können. Wieso hat er das nicht einfach gemacht? Er sagt nichts, er malt in den Sand. Was soll man auch sagen, wenn jemand recht hat? Die Ankläger haben nämlich recht. Jesus sagt es später selber, zweimal. In Vers 7 sagt er: Wer im Gegensatz zu dieser Frau ohne Sünde ist. Und später sagt er zu ihr selber: Sündige in Zukunft nicht mehr. Was die Frau getan hat, ist Sünde in den Augen Gottes. Da gibt es gar nichts dran zu drehen. Aber deshalb haben diese Ankläger hier trotzdem nicht recht. Obwohl sie formal die Wahrheit sagen, sind sie in der Lüge. In der Lüge über sich selbst und in der Lüge gegenüber dem Erbarmen Gottes. In Jesus hat dieses Erbarmen ein Gesicht bekommen. Und deshalb lügen die Verkläger, auch wenn sie etwas Richtiges sagen. Es ist nicht die Wahrheit Gottes für diese Situation, auch wenn das anscheinend so im Gesetz steht. Sie brachten die Frau zu Jesus, Vers 6, denn sie wollten Jesus versuchen. Sie wollen ihn reinlegen. Sie wollen ihm eine Falle stellen. Und zwar ist es eine doppelte Falle, die sie ihm stellen. Das eine ist die pharisäische und das andere die sadduzäische Falle. Oder modern gesprochen die gesetzliche und die liberale Falle. Und das sind Parteien, die gibt es auch heute in unserer Kirche. Es gibt die Liberalen, die das Wort Gottes auflösen, und es gibt die Frommen, die das Wort Gottes gesetzlich zum Schlagstock für andere machen. Wer eine Falle vermeidet, fällt meistens in die andere. Aber Jesus hütet sich, da reinzufallen. Beides ist nicht evangelisch, beides nicht christlich. Lasst uns zuerst die gesetzliche Falle anschauen, denn die ist unter den Frommen besonders verbreitet. Es ist die Falle, dass ich meine, wenn ich die Fehler und die Sünden anderer erkenne, hätte ich das Recht, sie als Person endgültig zu verurteilen. Wenn Jesus gesagt hätte, ja, das steht so im Gesetz, die Frau muss gesteinigt werden, es tut mir leid für sie, aber das Gesetz muss um jeden Preis erfüllt werden, ob es ein Menschenleben kostet oder nicht, da wäre Jesus in die pharisäische Falle getappt. Und ich kenne Leute, auch aus der geistlichen Ecke, im frommen, bibeltreuen Bereich, die hätten diese Frau eiskalt über die Klinge springen lassen. Hauptsache, das Wort Gottes wird 1:1 buchstäblich gehalten. Und aus Ekel vor der anderen Falle, vor der sadduzäischen, der liberalen Falle, bin ich selber auch in der Gefahr, immer wieder mal in diese Falle zu tappen. Und ich danke Jesus, danke Herr, dass du mich korrigierst. Wenn Jesus den Anklägern nachgegeben hätte, hätte er das Gesetz formal gehalten, aber er hätte seine eigene Sendung verraten. Er ist nämlich als Retter der Sünder gekommen und nicht als Verurteiler. Er ist als Arzt der Kranken gekommen und nicht als ihr Henker. Er ist gekommen, Sünder selig zu machen. Die pharisäische Falle, die erste Falle, die fromme Falle ist nicht nur für die Sünderin tödlich, sie betoniert auch die Ankläger in ihrer eigenen selbstgerechten Frömmigkeit. Denn sie funktioniert nach dem alten Muster, schau mal, wie böse und schlecht die ist, und dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, was bei mir los ist. Widerlich, diese dumme Selbstgerechtigkeit, auch noch fromm verbrämt, ekelhaft. Dabei haben ja auch heute die Pharisäer oft durchaus recht. Der, auf den sie zeigen, hat wirklich einen Splitter im Auge, aber sie sehen nicht den Balken im eigenen Auge. Indem sie den Ehebrecher anklagen, müssen sie sich nicht eingestehen, was sie selber ihrem eigenen Ehepartner antun, durch Missachtung, durch Gleichgültigkeit, durch Härte, Lieblosigkeit und so weiter. Aber Jesus liebt seine Feinde, sogar die gnadenlosen Frommen. Jesus liebt sogar die gnadenlosen Frommen. Darum tut er ihnen den Gefallen nicht, dass er ihnen Recht gibt und ihnen nachgibt. Gott ist Richter, er wird die Ehebrecher richten, er wird die frommen Richter richten, aber nicht wir und nicht jetzt. Jetzt ist Gnadenzeit. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten und Menschen zur Umkehr zu rufen. Ehrlich gesagt, dass Jesus in diese gesetzliche Falle tappt, das haben die Ankläger auch nicht so sehr erwartet. Aber sie haben gedacht, dass er in die andere, in die liberale, sadduzäische Falle tappt. Sie haben gedacht, dass er, um die Frau zu retten, das Wort Gottes für ungültig erklärt. Da hätten sie ihn erwischt. Siehst du, da hast du es. Ein Gesetzesbrecher ist das. Wir haben es gleich gewusst. Und wer sich gegen das Gesetz stellt, der stellt sich gegen Gott. Und wer sich gegen Gott stellt, der gehört ans Kreuz. Und wer am Kreuz hängt, der ist ein Verfluchter bei Gott. Aber Jesus hütet sich auch, dass er in diese Falle tappt. Nicht aus Angst vor dem Kreuz, sondern aus Liebe zum offenbarten Willen Gottes in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Wer etwas vom Wort Gottes wegnimmt, den wird Gott wegnehmen vom Baum des Lebens, heißt es im letzten Buch der Bibel. Eher vergehen Himmel und Erde, als dass ein Jota vom Gesetz Gottes fällt, sagt Jesus. Die sadduzäische Falle besteht darin, dass ich die Bibel nur so lange gelten lasse, solange sie mir passt, meinem Ego. Ich lasse das Wort Jesu nur gelten, solange es mich nicht in Frage stellt. Und statt mich Gott in seinem Wort zu unterwerfen, unterwerfe ich das Wort mir und lasse es gelten, solange es mir passt. Das lernt man im Theologiestudium. Und manche sind Meister darin, dir zu erklären, warum du mit gutem Gewissen eben doch Ehe brechen darfst oder zur Notlüge greifen oder eine Freundin zur Abtreibung drängen oder was immer gerade gefragt ist. Kein Wunder, dass Jesus den meisten Ärger mit Theologen hat, mit Schriftgelehrten. Wer so stur am Wort Gottes festhält wie Jesus, der ist einfach unerträglich. Jesus löst das Wort Gottes nicht auf, nicht mal in dieser Extremsituation, um das Leben der Ehebrecherin zu retten. Freunde, das ist genau der Kurs, der Weg, die Ansage für unsere Gemeinde. Wir müssen es genau so machen wie Jesus. Wer in diese Gemeinde kommt, soll eine klare Ansage hören. Gott hat gesagt, was gut ist und was der Herr von jedem Menschen fordert. Wir sind keine sadduzäischen Weichspüler, die Wahrheit der Bibel auflösen, nur um keinen Ärger zu kriegen. Aber wir sind auch keine geistlichen Scharfmacher, die Menschen verurteilen, die an den Maßstäben Gottes gescheitert sind. Also ganz konkret, Gott hasst Scheidung, er hasst Ehebruch und er warnt jeden davor. Wer aber das nicht geschafft hat zu leben, wer verletzt ist in seinem Herzen, wer traurig ist, wie viele von uns, weil seine Ehe gescheitert ist, weil er es vielleicht nicht mehr aushält und weil es ihm nicht gelang oder gelingt, sein Eheversprechen zu halten, den nehmen wir in Liebe an und steinigen ihn nicht und bezeugen ihm die Liebe Jesu, die er gerade zu den Sündern hat und nicht zu denen, die sich selbst für gerecht halten. Es gibt eine klare Ansage. Gelebte Sexualität gehört nach Gottes Ordnung in die Ehe von einem Mann und einer Frau. Der kann die EKD veröffentlichen und schreiben, was sie will. Sie kann das Wort Gottes nicht auflösen. Wir lassen uns nicht verbieten, das zu sagen. Aber zugleich gehen wir barmherzig und liebevoll um, die an der einen oder anderen Stelle an Gottes Maßstäben gescheitert sind. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass die Angeklagte die ganze Zeit nichts sagt? Die Frau hätte ja auch mal den Mund aufmachen können, oder? Was hätte die denn sagen können? Die hätte zum Beispiel sagen können, was wollt ihr überhaupt? Ich habe mit diesem Mann geschlafen, na und? Das war gut so. Was geht Gott oder die Gemeinde mein Sexualleben an? So macht man das jetzt. Ich habe abgetrieben, ich bin stolz darauf. Ich bin schwul und das ist gut so. Ich mache, was mir passt, ich lasse mir von niemandem Vorschriften machen. Das hat die Frau nicht gesagt. Solche Leute hat Jesus auch nicht freigesprochen. Vielmehr lässt Jesus den verlorenen Sohn im Gleichnis sagen, Jesus hat das formuliert, so als Muster, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Das ist ein anderer Ton, merkt ihr das? Wer so zu Jesus kommt, den haut er raus aus dem Schlamassel. Für den hat er Vergebung für die schlimmsten Sünden. Jetzt schon und erst recht dann am Ende im Gericht Gottes. Aber wer frech, schwarz für weiß erklärt und Sünde für Tugend, der kann diese Geschichte nicht auf sein Konto buchen. Christen sind berufen, beides klar zu tun, Sünde beim Namen nennen, mutig den Mund aufmachen und zu sagen, halt, hier geschieht Unrecht. Aber dann auch dem zu vergeben, der bereit ist, das Schlechte wirklich sein zu lassen und es auch zugibt. Es gibt ein billiges, falsches Gerede von der Vergebung, das die Lüge und Unwahrheit einfach durchgehen lässt, das so tut, als wäre nichts gewesen. Vielen Christen, weil sie so lieb sind, fehlt der Mut, Böses beim Namen zu nennen und darauf zu bestehen, dass es aufhört. Der Aufruf zur Veränderung, zur Buße, ist genauso Teil des Evangeliums wie der Aufruf zu vergeben. Es gibt eine falsche Barmherzigkeit, die nur zu feige ist, einen Streit auszuhalten. Es gibt auch eine gnadenlose Rechthaberei, die dem anderen nicht erlaubt, neu anzufangen. Und beides ist nicht das, was Jesus uns hier vormacht. Die Leute drängen Jesus. Sie können es nicht aushalten, dass er da in den Sand malt. Er soll endlich was sagen. Und dann gibt er die eine entscheidende Antwort. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Diese Antwort ist total entwaffnend. Er dreht den Spieß um. Auf einmal ist die ganze mordlüsterne Selbstgerechtigkeit der Ankläger aufgedeckt. Auf einmal sitzt nicht mehr die Frau auf der Anklagebank, sondern das Herz derer, die sie hergeschleift haben. Trotzdem, der Spruch ist ein Risiko. Was wäre denn passiert, wenn tatsächlich einer den ersten Stein geschmissen hätte? Das hätte doch sein können, oder? So ist doch unsere Welt. Die Menschen sehen das doch nicht, ihre eigene Schuld, aber die der anderen. Aber der Geist Gottes tut denen hier die Augen auf für ihre eigene Sünde. Und deshalb gehen sie leise weg. Der Geist Gottes lässt ihnen die Steine aus der Hand fallen und überführt ihre Herzen, dass sie sich selber erkennen. Einer nach dem anderen schleicht sich davon. Wo sind sie alle hin? Fragt Jesus. Die waren doch eben noch entschlossen, dich zu töten, sagt er zu der Frau. Alle sind gegangen, als wenn nichts gewesen wäre, als könnte man vor Langeweile im Sand rummalen. Wie ist denn das möglich? So ist das doch sonst nicht in unserer Welt. Wenn heute in Saudi-Arabien so eine Frau vorgeführt wird, das geht doch nie gut aus. Die wird doch immer gesteinigt und verblutet da. Wieso ist das hier gut ausgegangen? Weil Jesus da ist. Das ist die Rettung. Der tritt für sie ein. Die Frau hat es kapiert. Er hat mich gerettet. Niemand hat mich verdammt. Und Jesus, du bist ab jetzt der Herr für mich. Du bist mein Retter, mein Kyrios, Herr über Himmel und Erde. So redet sie ihn an. Das ist ihr Glaubensbekenntnis. Jesus ist der Herr über die Welt und über mich. Und was sagt er jetzt zu mir? Ich verdamme dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. Amen.